Letzten Sonntag habe ich über die Schöpfung gesprochen. Darüber, wie wir ganz bewusst und gezielt gemacht wurden, wie Gott uns als den Höhepunkt seiner Schöpfung gemacht hat. Und es war zu merken, dass viele Menschen davon sehr angetan waren, sehr berührt waren. Viele sind hinterher auf mich zugekommen und haben erklärt, wie das sie berührt hat. Und Benny und Christina sind auch auf mich zugekommen, die haben gesagt, ja, wir haben nächste Woche die Moderation, worüber predigst du nächste Woche? Ich habe gesagt, ja, also es wird dann die nächste Predigt sein in dieser Reihe, Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, Wiederherstellung. Also ist nächste Woche der Sündenfall dran. Und Benny, okay, der Sündenfall und die Erlösung? Ich, nein, tut mir leid, nur der Sündenfall. Oh. Die Enttäuschung war spürbar zu vernehmen. Ist auch gut verständlich, weil wer redet schon gern über die Sünde? Ich meine, eigentlich ist das ein Thema, was kaum noch in Gemeinden besprochen wird, weil es ein unangenehmes Thema ist. Wir haben es viel lieber, über die Liebe Gottes zu reden, über die Gnade Gottes zu reden. Und wir haben auch allen Grund, über die Gnade Gottes zu reden. Allerdings, wir hätten keinen Grund, über die Gnade überhaupt zu reden, wenn es nicht die Kehrseite gäbe. Warum müsste Gott uns vergeben, wenn wir nie etwas Falsches machen? Es gäbe keine Gnade, wenn es keine Sünde gäbe. Und über die Sünde zu reden ist wichtig, auf dass wir erkennen, warum wir die Gnade brauchen. Und dass wir erkennen, was Gott in unserem Leben bezwecken möchte. Nun, der arme Apfel, der kommt wirklich schlecht weg bei der Sache. Ich meine, so voller Vitamine, so gesund und dennoch, der sowas auf dem Resümee, dass er immer mit dem Sündenfall verbunden wird. Ich meine, ehrlich, wenn man von Adam und Eva redet, von der Schlange und von der Frucht, wenn Eva zugreift, was hast du vor Augen? Sieh mal einen Apfel. Der Arme, was hat er denn nur getan, dass er das weggekriegt hat? Also, der Apfel ist nur ungerecht davon gekommen, weil das lateinische Wort für Apfel ist auch dasselbe lateinische Wort für böse. Deswegen kommt der arme Apfel so schlecht weg bei der Geschichte. Aber eigentlich, ich hätte so gern da reingebissen, aber dann könnte ich nicht mehr ordentlich reden. Eigentlich, wenn man von der Sünde reden will, müsste man vielleicht ein etwas anderes Bild nehmen. Nun, es tut mir leid, ich habe extra diese Woche getestet, sind verschiedene Plätze ganz hinten, wo ihr diese Dartscheibe nicht sehen könnt. Aber ich habe die Dartscheibe hier aufgehangen, weil die Nagel schon da war. Also braucht ihr es mir nicht als Sünde anhängen, dass die Nagel da ist. Aber wenn wir von der Sünde reden wollen, anstatt von einem Apfel zu reden, sollten wir vielleicht lieber dieses Bild nehmen, dass man Dart spielt. Und ja, klar, was ist das Ziel beim Dart? Das war nicht in der Mitte, also ist immer noch daneben. Naja. Also beim Dart will man eigentlich direkt in der Mitte treffen. Es ist dieses ganz kleine Feld, direkt hier. Das ist, wo man eigentlich treffen will. Das ist, wo man zeigt, dass man wirklich was kann. Ansonsten ist es ja meist Glück, ne? Wenn wir von der Sünde reden, könnten wir dieses Bild nehmen, weil im Alten Testament ein Begriff, was für Sünde benutzt wird, bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Also beim Dartspiel ist es das Ziel, dass man immer in der Mitte trifft. Wenn man das nicht macht, hat man sich versündigt. Naja, weil man das Ziel verfehlt hat. Man will immer das Ziel treffen, man will immer dahin treffen. Ups, mein Apfel kriegt es doppelt schlecht. und das Ziel zu treffen, das ist das Wichtige. Nun, das ist auch das, worüber ich in der Predigt heute reden will. Was ist eigentlich das Ziel? Nun, in 1. Mose, gleich in Kapitel 3, also gerade nach der Schöpfungsgeschichte, finden wir die Geschichte von dem Sündenfall. Ich möchte den Text jetzt lesen. 1. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Gott hat wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott den Herrn im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und Eva, Adam und seine Frau, vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Es ist wirklich nicht leicht in unserer Zeit von Sünde zu reden. Ein Problem dabei ist, dass die Sünde in unserer Gesellschaft wirklich verharmlost wird. Man hört es doch immer wieder: Ach du liebe Sünde, klingt so niedlich, ne? Klingt so harmlos. Oder: Die kleinen Sünden bestraft der Herr Gott sofort. Ja, kennt ihr den Spruch auch? Aber das Problem ist, dass die Sünde ist alles andere als harmlos. Wir sollten, wenn wir an der Sünde denken und an den Folgen der Sünde, sollten wir nicht an den Folgen dessen denken, wenn wir eine Tafel Schokolade zu viel essen oder ein Stück Kuchen zu viel gegessen haben. Ach, okay, morgen muss ich mich ein bisschen zurückhalten oder ich muss noch ein bisschen joggen gehen, dass ich das irgendwie abarbeite. Nein, nein, das sind nicht die Folgen von der Sünde. Wenn wir an den Folgen von der Sünde denken, sollten wir an Krieg denken. Wenn man die Nachrichten guckt, sieht man die Bilder von den verschiedensten Ländern, wo Häuser zerstört werden, manchmal ganze Häuserreihen, ganze Straßenzüge sind völlig platt gemacht. Oder wenn man die Bilder von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sieht, besonders Berlin, wo alles in Schutt und Asche liegt. Das sind die Bilder, die uns vor den Augen kommen sollten, wenn wir an den Folgen von Sünde denken. Denn Sünde ist eine furchtbar zerstörerische Macht. Aber wir lassen uns oftmals verleiten, weil wir das ein bisschen in unseren Köpfen verharmlosen. Ich meine, du meine Güte, da war ein Baum, wo die ein Stück Obst abgepflückt haben, die haben davon gegessen. Wir denken in unseren Köpfen immer wieder, das ist so ähnlich, wie wenn ein Kind dabei erwischt wird, dass ein Keks aus der Keksdose klaut. Und wir sagen, das hättest du nicht machen dürfen, das machst du nicht wieder. Aber wow, braucht man sich so furchtbar darüber aufregen? Aber wir müssen verstehen, dass die Sünde oft geschieht, noch bevor irgendein Tat daraus folgt. Als sie diese Frucht genommen haben, war die Sünde eigentlich schon geschehen, als Adam zu dieser Frucht gegriffen hat. Weil wo ist es geschehen? Na, es ist geschehen, als sie in ihrem Kopf gesagt hat: Ja, was Gott mir gesagt hat, das ist nicht wahr. oder dem kann ich nicht vertrauen oder ich weiß besser, als diese Vertrauensbasis mit Gott gestört wurde, da war die Sünde. Ich sage später noch ein bisschen was dazu. Wir sehen die Sünde immer wieder als etwas so Harmloses, also wie wenn man einen Keks klaut oder, meine Güte, die haben ein bisschen von dem Apfel genommen. Aber was, oder es klingt auch relativ harmlos, wenn ich sage, wenn ich hier beim Dartspiel nicht direkt in der Mitte treffe, ist das Sünde. Ah ja, gut, ist das so schlimm, wenn man beim Dartspiel nicht jedes Mal in der Mitte trifft. Aber man hat das Ziel verfehlt. Wir müssen bedenken, was ist dann das Ziel in verschiedensten Aspekten unseres Lebens? Ich habe meiner Frau die Treue geschworen. Ich habe gesagt, ich will mit dir verheiratet sein bis zum Ende meines Lebens. Und ich werde dir treu sein. Was ist dann, wenn ich dieses Ziel verfehle? Was passiert? Das sind ganz schlimme Dinge, die passieren, wenn ich dieses Ziel verfehlen sollte. Aber um dieses Ziel zu verfehlen, brauche ich nicht mal mit einer anderen Frau ins Bett zu gehen. Nein, es reicht schon, wenn ich Bilder von nackten Frauen angucke. Es reicht schon, wenn ich mir wünsche, wenn ich mir vorstelle, wie ich etwas mit einer anderen Frau machen würde. Da ist schon die Untreue da. Da ist schon eine Verletzung dieser Beziehung entstanden. Und wie würde es meiner Frau gehen, wenn sie erfährt, dass ich auch nur solche Gedanken gehabt habe? Es ist verletzend und es stört die Beziehung. Da ist Sünde schon da. Oder wenn ich anfangen sollte, über Benny herzuziehen, erzähle, der hat keinen Grips, der versteht nichts und naja. Würde er mir danach wirklich vertrauen können? Ich meine, wenn ich Witze darüber mache, ich sehe sein Lächeln, der kann Witze verstehen, aber wenn ich wirklich über euch herziehen sollte, würdet ihr mir vertrauen können? Nein, da ist das Vertrauen zwischen uns verletzt. Und es ist auch so, wenn ich über Benny herziehen sollte, Christine regt sich vielleicht darüber auf. Und ich sage, was regst du dich darüber auf? Ich habe doch nicht von dir gesprochen. Ich sehe dich ganz anders. Ja, aber Benny ist ihr Mann. Das sollte sie kalt lassen? Ich glaube kaum. Das geht nicht. Sondern die stehen in Beziehung zueinander. Das heißt, wenn ich ihn verletze, habe ich sie zwangsmäßig verletzt. Und so ist das. Wenn wir negativ über Menschen reden, wenn wir Menschen verletzen, ist es nicht, dass es da an einem Punkt bleibt, sondern es zieht Kreise. Und es ist eine zerstörerische Macht. Das ist die Sünde. Sie macht kaputt. Und deswegen ist sie wirklich nicht auf den leichten Schulter zu nehmen. Noch ein Problem mit unserem Verständnis von der Sünde ist, sie wird de facto immer so definiert, das ist das, was die anderen machen. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Aber wenn wir vergleichen wollen, setzen wir immer wieder den falschen Maßstab an. Als ich hier die Pfeile, also die Darts an die Dartscheibe geworfen habe, ihr habt sogar geklatscht an einem Punkt, weil ich doch einen recht guten Wurf hatte. Ja, du sagst vielleicht, oh, das hätte ich nicht so gut hingekriegt. Oder sagt vielleicht ein anderer, das könnte ich noch besser. Ich bin noch besser als der. Das kann sein. Aber ob ich 19 oder 20 oder nur einen Punkt bekomme, das ist unerheblich. Ich habe trotzdem das Ziel verfehlt. Das Ziel ist es immer, genau in der Mitte zu treffen. Es ist unerheblich, ob ich 20 Punkte oder einen Punkt außerhalb von dem Ziel kriege. Wenn ich das Ziel verfehle, dann habe ich das Ziel verfehlt. Wir setzen den falschen Maßstab an, weil wir uns so gerne mit anderen vergleichen. Das bietet sich manchmal an. Ich weiß nicht, wie oft ich von Menschen gehört habe, naja, ich bin doch nicht so schlecht, ich habe keinen umgebracht. Ja, okay, du setzt für dich selbst einen wirklich schweren Maßstab dar. Also ich schätze, wenn das der Maßstab ist, werden hoffentlich die meisten von uns gut wegkommen. Allerdings ist der links oder rechts von dir oder am anderen Ende des Raumes nicht der Maßstab. Der Maßstab ist Gott. Wenn wir uns schon mit jemandem vergleichen wollen, dann können wir uns nur mit Gott vergleichen. Er ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen. Im Römer 3, Vers 23 heißt es, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, wir sind es von uns aus nicht wert, in seine Gegenwart zu kommen. Er ist der Maßstab. Wenn wir nicht so gut sind wie er, dann können wir uns nichts rühmen. Ich kann besser sein als mein Nächster, aber das nützt mir nichts. Mein Nächster ist nicht der Maßstab. Ein drittes Missverständnis über die Sünde ist, dass irgendwann eine Liste festgelegt wurde, das ist Sünde, also das ist, was ihr nicht machen durft und diese Sachen müsst ihr machen, wenn ihr die nicht macht, das ist dann Sünde. Wir denken da oftmals an den 10 Geboten zum Beispiel. Allerdings, eine Sünde ist nicht eine Sünde, weil irgendjemand irgendwann etwas auf eine Liste gesetzt hat und gesagt hat, das ist jetzt die Liste für alle Zeit. Wir müssen unser Denken über die Sünde ändern. Eine Sünde ist nicht eine Sünde, weil es auf irgendeine schwarze Liste gesetzt wurde. Eine Sünde ist eine Sünde wegen dem, was sie bewirkt. Und das ist das, was ich auch schon ein paar Mal habe anklingen lassen. Wenn eine Beziehung gestört wird, wenn eine Beziehung zerrüttet wird, das ist eine Sünde. Wenn unsere Beziehung zu Gott verletzt wird oder wenn unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen verletzt wird, das ist eine Sünde. Und übrigens ist es auch wichtig zu merken, wir können nicht denken, also ich habe mich gegen Benny versündigt, also habe ich gegen ihn, aber zwischen Gott und mir ist alles in Ordnung. Nee, das ist genau dieses Prinzip, was ich gesagt habe, wenn ich über Benny herziehe, wird Christine sich aufregen, weil sie steht in Beziehung zu ihm. Er ist ihr zu wichtig, dass sie sagen könnte, ja, soll der Karl einfach über den herziehen. Nein, ich habe meine Beziehung zu Christine verletzt, wenn ich über Benny herziehe, weil sie in Beziehung stehen. Und genauso ist es, wenn ich mich gegen einen Mitmenschen versündige, habe ich mich gegen Gott versündigt. Weil dieser Mitmenschen ist auch Geschöpf Gottes, der ihm so wichtig ist, dass er nicht will, dass er verletzt wird. Also wir müssen unser Denken über die Sünde verändern und erkennen, wenn eine Beziehung gestört wird, wenn eine Beziehung verletzt wird, das ist Sünde. Sei es unsere Beziehung zu Gott oder unsere Beziehung zu unserem Mitmenschen. Das ist Sünde. Entschuldigung, ich bin in die Rage gekommen, habe vergessen, wo ich bin auf meinen Notizen. Ja, Sünde verletzt Beziehung und das ist alles außer harmlos. Sünde ist so problematisch, weil sie unsere Mitmenschen kaputt macht. Nun fragst du dich vielleicht, okay Karl, was willst du mit dem Ganzen? Willst du mir sagen, dass ich Sünder bin? Manche von euch hier würden sicherlich sagen, dazu brauche ich dich nicht. Ich weiß das schon selber. Es ist mir schon bewusst genug. Und ich muss nicht auch noch den Sonntag früh dafür nehmen, die Predigt dafür nehmen, dass ich niedergemacht werde. Aber an diesem Punkt ist es mir ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wenn Gott uns sagt, dass wir sündige Menschen sind, wenn Gott uns sagt, dass etwas in unserem Leben nicht stimmt, geht es ihm überhaupt nicht darum, uns niederzumachen, uns kaputt zu machen. Ganz im Gegenteil. Er sagt das uns, er weist darauf hin, auf dass wir uns verändern lassen, auf dass wir einen anderen Weg gehen. In der frommen Sprache bezeichnen wir das meist als Bekehrung, Umkehr. Ich bin vor einigen Jahren auf eine lange Autofahrt gewesen, soll insgesamt so 12 Stunden werden. Bin da alleine unterwegs gewesen, bin da lang gefahren und an einem Punkt merke ich, warte, was ich hier auf den Schildern sehe, das scheint irgendwie nicht zu stimmen mit der Richtung, die ich gehen soll. habe angehalten, festgestellt, tatsächlich, bin auf der falschen Autobahn. Was mache ich da? Natürlich fahre ich einfach weiter. Hoffe, dass ich irgendwann trotzdem an mein Ziel ankomme. Quatsch! Was wäre das für ein Blödsinn? Wer fährt einfach weiter auf der falschen Straße in der Hoffnung, dass er doch noch da ankommt, wo er hin wollte? Das geht überhaupt nicht. Ich musste umkehren. Ich musste umdrehen und in die andere Richtung fahren. Sonst wäre ich niemals an mein Ziel angekommen. Und so ist es in unserem Leben auch. Wenn wir erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind, wenn wir erkennen, dass das Leben, das wir führen, Dinge, die wir tun, oder vielleicht auch Dinge, die wir nicht tun, uns selbst und Menschen um uns herum kaputt machen, wir müssen umkehren. Wir müssen in die andere Richtung gehen. Dass Gott uns darauf hinweist, dass wir sündige Menschen sind, dass wir Sachen falsch machen, ist nicht, um uns kaputt zu machen. Ganz im Gegenteil. Er will uns davor bewahren, dass wir uns noch mehr kaputt machen. Er will uns den Weg zur Heilung zeigen. Den Weg zur Erneuerung. Es ist eine hoffnungsvolle Botschaft. Ja, manchmal tut's weh am Anfang. Wenn du zum Arzt gehst, der checkt dich auf und ab und alles durch und sagt, also wirklich klasse, also weißt du, Arme und Beine, die funktionieren einwandfrei, ich finde keine Anzeichen von irgendwelchen Keimen, die dich jetzt krank machen oder Sachen, die nicht sein sollten, darf's gehen. Eine Woche später hast du eine Herzattacke. Und im Krankenhaus sagen sie, ja, also deine Arterien, die sind komplett zu. Du holst deinen Arzt rein und sagst, du, ich bin gerade vor einer Woche bei dir gewesen. Du hast gesagt, es wäre alles in Ordnung. Ach, das mit den Arterien, ja, das habe ich auch gesehen. Aber weißt du, das hätte dich so beunruhigt. Das wäre so unangenehm, das wäre ja eine schlechte Nachricht. Und ich wusste, das hörst du nicht gern. Was ist das für ein Arzt? Menschenskinder, den müsste man auf den Mond schießen. Nee, wenn du krank bist, ist der, der dir sagt, hey, du bist krank, du brauchst Hilfe. Das ist nicht dein Feind. Es gefällt dir vielleicht nicht. Es ist nicht angenehm. Aber das ist nicht dein Feind. Das ist der, wem du am Herzen liegst, der sagt, du bist mir wichtig und ich will nicht, dass du kaputt gehst. Das ist Gott. Wenn er dir darauf hinweist, dass du Sünde in deinem Leben hast, geht es ihm nicht darum, dich kaputt zu machen, sondern er will dich heilen. Er will, dass du Freiheit erlebst. Er will, dass du seine Liebe in deinem Leben verspürst. Und dann gibt es die Menschen, die vielleicht einfach sagen, hey, ich bin doch nicht so schlecht. Versuch mich hier nicht irgendwie schlechter zu machen, als ich bin, oder sowas. An der Stelle muss ich wirklich einfach wieder sagen, vergessen wir nicht, den richtigen Maßstab anzusetzen. Wenn wir behaupten wollen, gut zu sein, müssen wir so gut sein wie Gott, um vor ihm bestehen zu können. Und das schafft kein Mensch. Wir sind alle auf die Gnade drauf angewiesen. Aber wenn du sagst, du brauchst keine Gnade, dann sagst du damit, dass du Gott nicht brauchst. Und wenn du sagst, dass du Gott nicht brauchst, darfst du dich nicht wundern, wenn du in der Hölle landest. Weil die Hölle ist da, wo Gott nicht ist. Das ist, wo Gott nicht ist. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Befreiung. Ja, wir brauchen Erlösung. Aber höre, was Jesu bester Freund, der Apostel Johannes, sagt in dem Schreiben, was wir aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, sagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Ja, ich greife schon ein bisschen auf nächste Woche vor. Nächste Woche reden wir von der Erlösung. Aber an dieser Stelle ist es auch sehr passend, dass wir da ein bisschen vorgreifen. In wenigen Minuten werden wir richtig drauf vorgreifen. weil wir zusammen das Abendmahl feiern werden. Wir werden das feiern, was Jesus für uns gemacht hat, auf das wir eine ewige Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die uns nicht genommen werden kann, von keinem Menschen dieser Welt, von keinen Umständen dieser Welt, von keiner Krankheit dieser Welt, von keinem Schmerz dieser Welt. Die Hoffnung bleibt bestehen wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Aber wir wären völlig verkehrt, wenn wir an diesem Mahl, an diesem Abendmahl teilnehmen und dabei sagen, ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich habe doch nichts Verkehrtes gemacht. Es ist wegen unserer Sünde, dass Jesus sterben musste. Aber er hat das Opfer gebracht und er hat uns die Hoffnung gegeben. Und daran dürfen wir festhalten. Wer kann mir sagen, was für ein Feiertag gestern gewesen ist? Vorgestern war Reformationstag, gestern? Sehr gut, schön. Allerheiligen. Es ist ein Tag, an dem viele, viele Christen daran denken, dass es vor uns vielen Menschen gegeben hat, die in Treue zu Gott gelebt haben. Die sind auch nicht sündenlos gewesen. Es ist nicht, dass sie nie einen Fehler gemacht haben. Und die Heiligen, sie sind nicht Menschen, die nie etwas verkehrt gemacht haben. Nein, ein Heiliger ist einer, der erkannt hat, dass er Fehler hat und lässt sich von Gott heilen. Das ist ein Heiliger. Jemand, der seine Sünden bekennt und zu dem Heiligen kommt und sich von ihm beschenken lässt. Das ist, was ein Heiliger ausmacht. Es sind manche Heiligen, also nicht von der katholischen Kirche selig gesprochen oder sowas, aber manche Heiligen, die sitzen im Knast. Die sitzen im Gefängnis, weil sie schlimme Dinge gemacht haben und werden von der Gesellschaft dafür bestraft. Aber sie haben Christus kennengelernt. Sie haben ihre Sünden erkannt und bekannt und sie haben sich vergeben lassen. Ja, ist noch eine Sache. Ich habe auf dem Zeitplan für den Gottesdienst gesehen, dass nur 12 Minuten für die Predigt eingeplant waren. Tut mir leid, ich glaube, ich habe mich da auch versündigt, aber es ist mir ganz wichtig, noch zu sagen, ich habe diesen Bibelvers aus dem 1. Johannesbrief gelesen, wo es heißt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Liebe Gemeinde, denkt daran, wenn wir unsere Sünde vor Gott bekennen, hat er uns vergeben. Und das heißt, du darfst dir selbst auch vergeben. Du darfst dich als befreit ansehen. Ich habe mit vielen Menschen in der Seelsorge zu tun gehabt, die Schuld mit sich rumgetragen haben, weil sie dies oder jenes gemacht haben, weil sie dies oder jenes immer wieder gemacht haben. Sie sagen, ich komme davon nicht frei, wie kann Gott mich lieben? Er liebt dich nicht, weil du dies oder jenes machst oder nicht machst. Er liebt dich, weil er dich erschaffen hat. Und er möchte, dass du seine Vergebung erfährst und dass du es in deinem eigenen Herzen annehmen kannst. Und wir laden jetzt ein zu diesem Tisch, dass wir im Brot und Kelch daran erinnert werden. Er hat schon alles getan. Du kannst zu ihm kommen, ja, wie du bist, wirst aber bei ihm nicht bleiben, wie du bist, denn er wird dich erneuern.